Also die Erfahrung von Duisburg-Spiel war, also guck mal, ich bin 29, ich erlebe das zum ersten Mal und das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist auch genau der Grund, wieso ich hierhin gewechselt bin, weil ich solche Sachen erleben wollte. Das hilft schon. Und jetzt nochmal gegen Essen so viele Zuschauer zu sehen, also das Stadion voll zu sehen, das macht schon sehr viel aus. Und wenn man vor der Kurve steht oder wenn man, also wenn wir als Mannschaft ein Tor schießen und jubeln, also das ist ein besonderes Gefühl. Und ich versuche jeden Moment mitzunehmen, teilweise, weil ich das zum ersten Mal erlebe, aber auch weil es in 5, 6, 7 Jahren dieses Gefühl nicht mehr geben wird. Und dann hat man noch 40 Jahre Leben, wo man das, diesen Push dann gar nicht mehr fühlt. Deswegen versuche ich, alles mitzunehmen. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr besonders für mich, hier zu spielen. Und ich bin erst 3 Monate hier. Also es ist schon cool. Ich bin gespannt, was noch in der Zukunft passiert.
Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld vor.
Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist Mael Korbus. Mael ist im Winter als Kapitän des SCVL zu uns gekommen und seitdem bei uns im zentralen Mittelfeld gesetzt. Ich habe mit Mael über seinen Wechsel im Winter und die ersten Monate hier in Bielefeld gesprochen und mir dabei mal ein erstes Zwischenfazit von ihm eingeholt. Außerdem haben wir seinen eher ungewöhnlichen Karriereweg beleuchtet, denn Mael ist gebürtiger US-Amerikaner und erst über die Regionalliga in Wattenscheid und die zweite holländische Liga zu uns nach Ostwestfalen in die dritte Liga gekommen. Dabei habe ich einen sehr offenen, reflektierten und auch ehrlichen Menschen kennengelernt. Neben dem Fußball auf dem Rasen haben wir aber auch ein weiteres Thema beleuchtet, das Mael sehr am Herzen liegt, der Klimaschutz. Mael hat zuletzt mit seiner Firma 11 Green den Aktionsspieltag Klimaschutz in der dritten Liga organisiert, bei dem 10 der 20 Mannschaften dabei waren. Wir haben uns über die Organisation und die Durchführung, aber vor allem natürlich über seine Motivation unterhalten. Ihr merkt schon, es ist eine richtig volle und vielschichtige Folge geworden. Mir hat die Aufnahme auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der 62. Folge des Arminia Podcasts mit Mael Korbus.
Hallo und herzlich willkommen, Mael Korbus hier bei uns im Arminia Podcast, Dienstagnachmittag in der Schuko Arena. Schön, dass du den Weg zu uns geschafft hast.
Ja, vielen Dank.
Du bist gerade mit dem Fahrrad angekommen. Frühling heißt, Fahrradsaison startet bei dir.
Ja. Und Frühling ist dieses Jahr ein bisschen später, also heute Morgen war es auch wieder kalt, ich konnte nicht mit dem Fahrrad kommen, aber heute Nachmittag ging es wieder.
Das heißt, du bist jetzt vom Trainingsgelände, vom Training direkt mit dem Fahrrad hier hin oder warst du erst zu Hause?
Ich bin tatsächlich heute mit dem Auto zum Training gefahren, dann kurz wieder zu Hause gewesen und dann mit dem Fahrrad wieder los.
Jetzt haben wir 2 Tage nach Essen. Ich hatte es eben gesagt, Dienstagnachmittag. Ihr habt heute Morgen ein bisschen trainiert. Du warst nicht mit auf dem Platz. Was stand heute so ein bisschen auf dem Programm?
Heute war die Hälfte der Gruppe drin im Kraftraum. Bisschen ausgeradelt, Krafttraining gemacht, aber ziemlich entspannt. Videoanalyse gehabt. Morgen geht's wieder zur Sache. Morgen geben wir wieder Gas.
Das heißt, was hast du dann so gemacht? Also auch viel ausgeradelt einfach oder bist du jemand, der gerne pumpen geht oder was steht dann bei dir auf dem Programm?
Also wir haben eine kleine Gruppe, die immer ein bisschen früher im Kraftraum ist, nicht um pumpen zu gehen, sondern Aktivierung, viel Dehnen, Ausrollen und dann waren wir alle gemeinsam zu zehn, glaube ich, auf den Fahrrädern, 20 Minuten und dann haben wir immer so unser Kraftprogramm 2-mal die Woche, meistens 2-mal, manchmal 3-mal Oberkörper und das war heute Pflicht, also das haben alle Spieler gemacht.
Und dadurch, dass du ja auch sehr fahrradaffin und fahrradbegeistert bist, merkst du, dass du ein bisschen mehr in den Beinen hast als der ein oder andere oder wie ist das? Ich kenne ja auch Sportler, da ist doch immer ein Wettkampf dann,
selbst beim Regenerieren, oder? Also nein, beim Regenerieren gar nicht. Also ich glaube, wir waren alle sehr, sehr entspannt, haben ein bisschen über das Spiel geredet und da war gar keine Konkurrenz dabei.
Dann lass uns beim Spiel einsteigen. Du hast eben gesagt, ihr habt ein bisschen drüber gesprochen und Videoanalyse heute ja auch schon gemacht. Wie bewertest du jetzt das Spiel gegen Essen mit 2 Tagen Abstand? Haben wir einen Punkt gewonnen? Haben wir 2 verloren? Wie haben wir uns da geschlagen?
Ja, schwer zu sagen. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, viel Ballbesitz gehabt. Ja, wie wir gerade spielen, wir stehen kompakt. Das heißt, Essen hatte auch Ballbesitzphasen dabei. Aber wir haben trotzdem gegen eine gute Mannschaft gezeigt, dass wir auch da spielerische Lösungen hatten. Wir machen dann das 1-0, gehen in die Halbzeit rein und unser Ziel ist es immer dann in der zweiten Halbzeit das 2-0 zu machen. Das ja, das haben wir leider nicht geschafft. Und dann war es klar, dass Essen irgendwann ein bisschen mehr Risiko spielt. Die haben versucht, die Bälle hinter die Kette zu spielen. Das hat uns schon einige Probleme. Ja, wir haben damit einige Probleme gehabt. Wir hatten auch eine Phase, 10, 15 Minuten, wo wir, ich glaube, ein bisschen müde waren, wo wir viele Bälle verloren haben. Ich habe ein, zwei dumme Ballverluste gehabt. Und ja, das stärkt irgendwie der Gegner. Und das ist leider passiert, 10, 15 Minuten. Aber ich fand, am Ende hätte es in der eine oder andere Richtung gehen können. Ich glaube, beide Mannschaften haben auf den Sieg oder haben versucht, den Sieg zu holen. Ja, mit ein bisschen Glück hätten wir auch am Ende 2-1 gewinnen können, so wie wir vielleicht das 1-2 hätten kassieren können.
Und trotzdem jetzt ein gerechtes Unentschieden dann im Nachhinein, klingt so ein bisschen durch, oder?
Ja, ich glaube, ja, glaube schon. Also wenn man das 2-0 macht, dann klar, ich glaube, wir gewinnen auch, aber gut, ist nicht passiert, dann ist 1-1, glaube ich, in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall nicht das Gefühl, so wie nach Ingolstadt, wo das echt bitter war.
Ja, und kann man trotzdem dann mit der Leistung zufrieden sein? Bist du mit der Mannschaftsleistung zufrieden?
Zufrieden, ja. Ich glaube, ich sehe das als größere Entwicklung und ich glaube, in den letzten 4 bis 6 Wochen sieht man schon eine Entwicklung. Wir haben viel mehr Ballbesitz, wir spielen viel kontrollierter und das ist halt unser Ziel. Wenn man den Ball hat, auch wenn man ein bisschen hinten rum spielt, kann man das Spiel kontrollieren. Und es ist nicht mehr so wie vielleicht im Januar, wo es ein bisschen mehr Zufall war. Wir haben oft lange Bälle gespielt und gehofft, dass irgendwas entsteht. Und jetzt sieht man, dass wir das Spiel kontrollieren wollen, dass wir auch gegen fast jede Mannschaft das Spiel kontrollieren können. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Die Ergebnisse sind ein bisschen besser, aber trotzdem nicht da, wo wir, ja, wir wollen halt jedes Spiel gewinnen. Aber gut, trotzdem ist das eine Entwicklung. Wir stehen auch defensiv sehr gut momentan und holen langsam einige Punkte.
Ja, 6 der letzten 7 Spiele gepunktet. Das ist ja schon ein klar erkennbarer Trend, nur in Mannheim in diesen 7 Spielen nicht gepunktet. Und das lag, glaube ich, auch nicht daran, dass wir nicht die Chancen gehabt hätten. Wie zufrieden bist du mit dir selber im Moment?
Ja, nicht 100% zufrieden. Also ich glaube, ich habe gehofft, dass es ein bisschen schneller geht, dass ich auf meine beste Leistung kommt, ein bisschen schneller. Ich wusste, dass es auf jeden Fall eine Übergangsphase geben würde. Ich lerne halt unheimlich viel, auch beim größeren Verein zu spielen. Und ja, zufrieden, okay. Aber ich weiß, ich kann schon viel, viel besser spielen. Ich hoffe, das kann ich auch vor dem Ende der Saison zeigen.
Jetzt hast du gerade dein Spiel angesprochen. Du bist so ein bisschen das Gehirn unseres Spiels, der dann auch mal die Entscheidung auf dem Platz treffen muss. Wollen wir jetzt den Ballbesitz behalten? Machen wir jetzt vielleicht den ein oder anderen Sicherheitspass oder gehen wir das Risiko und versuchen nochmal Gegenspieler zu überspielen? Dementsprechend hast du natürlich gegen Essen auch das ein oder andere Mal die Entscheidung getroffen, lieber nochmal abzudrehen, Jonas mitzunehmen, Max oder Leon mitzunehmen. Dann hat man gemerkt, dass es auf den Rängen auch mal einen Raunen gibt oder der ein oder andere, weiß ich, habe auch natürlich im Vorfeld unsere Kommentarspalten nochmal durchforstet, wo dann der ein oder andere schreibt irgendwie Rückpass, Korbus oder sowas. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Also nimmt man das in dem Moment im Stadion überhaupt wahr und wie nimmst du das vielleicht auch im Nachgang wahr?
Ja, also man hört das auf jeden Fall auf dem Platz. Man versucht da nicht zu viel wahrzunehmen. Weil das ist, mit allem Respekt, ist es nicht immer richtig. Aber klar, also mir ist auch bewusst, es gibt die ein oder andere Möglichkeit, wo man vielleicht nach vorne spielen könnte. Also eine Möglichkeit, die ich vielleicht verpasst habe. Manchmal ist es bewusst, manchmal brauchen wir diese Ruhephase. wie gesagt, das ist nicht immer richtig. Ich arbeite auch daran, dass ich bestimmte Umschaltmomente erkenne, wo wir mal tief spielen. Allerdings ist es auch nicht richtig, jedes Mal den Risikopass zu spielen. Also wenn wir das machen würden und am Ende eine 50% Passquote hätten, hätten wir nicht viel Ballbesitz. Und wie ich eben gesagt habe, wollen wir schon die Spieler kontrollieren. Wir haben eine Mannschaft, die die Spieler kontrollieren kann, und manchmal, wenn man nach hinten spielt oder auf die andere Seite spielt, ist das bewusst, weil wir eben über die linke Seite den Angriff starten möchten oder über die rechte Seite. Und aber klar, man bekommt das natürlich mit. Es ist nicht immer schön, aber wie gesagt, man muss trotzdem bei der Sache bleiben, bei unserer Taktik bleiben. Aber gut, ich behaupte nicht immer die richtige Entscheidung treffen zu können. Ich versuche halt immer ein bisschen besser zu machen und in dem Fall mal ein bisschen mehr die Risikopässe spielen. Ja.
Am Ende ist ja auch das Urteil, was zählt, das deines Trainers, und der stellt dich jedes Spiel wieder auf. Also so viel kannst du ja wahrscheinlich nicht verkehrt machen. Ich habe mal geschaut, wie dein Spiel so bewertet wurde. Westfalenblatt 2,5, Kicker 3,0 zum Beispiel, habe ich jetzt gerade noch so geschaut. Sind das Sachen, die du dir im Nachgang auch mal anguckst?
Auf gar keinen Fall. Also ich schaue die Sachen, ich versuche gar nichts anzuschauen, weil ich weiß, wie ich bin, und das kann mich schon verrückt machen. Ich glaube, ich kann mein Spiel ganz gut bewerten. Zum Beispiel gegen Essen war ich nicht mit meinem Spiel zufrieden. Also ein 2,5 würde ich mir nicht geben.
Okay, also kommst du mal da raus.
Also ich bin sehr kritisch. Ich glaube, ich kann mein Spiel ganz gut bewerten. Ich möchte auch gewisse Sachen irgendwie, ich möchte von gewissen Sachen nicht beeinflusst werden. Deswegen ist das eine bewusste Entscheidung, fast gar nichts anzuschauen.
Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was auf dem Platz passiert ist. Eine Sache, die natürlich auch unweigerlich zum Spieltag dazugehört und momentan sicherlich auch sehr außergewöhnlich ist, ist, dass wir jetzt in der dritten Liga schon wieder 23.748 Zuschauer hatten gegen Essen. Vor zwei Wochen gegen Duisburg waren es auch an die 24.000. Wie nimmt man das so als Spieler wahr, wenn man dann hier reinkommt und volle Hütte? Ist das was dich nochmal anstacheln kann?
Ja, klar. Also die Erfahrung von Duisburg-Spiel war, also guck mal, ich bin 29, ich erlebe das zum ersten Mal, und das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist auch genau der Grund, wieso ich hier hingewechselt bin, weil ich solche Sachen erleben wollte. Das hilft schon. Und jetzt nochmal gegen Essen so viele Zuschauer zu sehen, also das Stadion voll zu sehen, das macht schon sehr viel aus. Und wenn man vor der Kurve steht oder wenn wir als Mannschaft ein Tor schießen und jubeln, also das ist ein besonderes Gefühl. Und ich versuche jeden Moment mitzunehmen, teilweise, weil ich das zum ersten Mal erlebe, aber auch weil es in 5, 6, 7 Jahren dieses Gefühl nicht mehr geben wird. Und dann hat man noch 40 Jahre Leben, wo man das diesen Push dann gar nicht mehr fühlt. Deswegen versuche ich, alles mitzunehmen. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr besonders für mich, hier zu spielen. Und ich bin erst 3 Monate hier. Also es ist schon cool. Ich bin gespannt, was noch in der Zukunft passiert.
Wenn wir jetzt mal das Duisburg-Spiel zum Beispiel nehmen, diesen Busempfang, der ja wirklich, also selbst auch mich als Zuschauer, wahnsinnig elektrisiert hat. Was geht dann in einem so vor, wenn man im Bus sitzt? Hast du dein Handy rausgezückt? Weiß ich nicht, wem hast du geschrieben oder so? Oder wie hast du diese Situation aufgesogen?
Ja, also ich habe mein Handy, ich habe versucht, alles aufzunehmen. Tadl saß neben mir, hat auch alles aufgenommen. Ja, das war ganz, ganz besonders. Ich wollte unbedingt meine Familie das schicken, weil die nicht hier ins Stadion können. Und ich wollte, dass sie halt merken, wo ich gerade spiele. Ich bin irgendwo sehr stolz drauf, und das war für mich schon cool, das rüber zu schicken. Aber in dem Moment hat man nur das Gefühl, okay, wir müssen diese Leute belohnen. Also wir müssen mit einer guten Leistung und 3 Punkte unbedingt die Leute belohnen. Und uns ist auch bewusst, dass es in den letzten Jahren schwierig war. Also auch Corona-Zeit war der Verein richtig erfolgreich, aber es war eben Corona-Zeit. Und seitdem ist es ein bisschen schwieriger, und uns ist das bewusst. Und deswegen versuchen wir jedes Mal, wo wir ein Heimspiel haben, versuchen wir halt alles zu geben. Ich glaube, man sieht das auch. Wir sind nicht immer erfolgreich mit 3 Punkten, aber wir versuchen halt die Leute zu belohnen, dass die jedes Mal, also dass hier jedes Mal über 20.000 Leute sind, ist schon heftig.
Jetzt kenne ich dich ja ein bisschen und weiß, dass du auch jemand bist, der immer mit dem Kopf sehr dabei ist. Wie schafft man es denn dann, dass man dann nicht zu sehr verkopft und dann nicht so ein bisschen, dass eine Blockade wird?
Ich glaube, man
schaffst du es vielleicht, ne? Ohne es jetzt zu verallgemeinern.
Ich glaube, man lernt das vielleicht früher in der Karriere, ne? Wo man mal verkopft war. Und dann merkt man, okay, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als verkopft zu sein. Dann versuche ich aktiv, um das nicht zu erlauben. Ich glaube, mit 19, wenn ich an einige Jungs denke, die hier, wie Wörli, die mit 19 hier vor über 20.000 spielen, ich habe großen Respekt davor, weil ich weiß nicht, ob ich mit 19 das hätte schaffen können. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte nicht die Möglichkeit, überhaupt zu wissen. Mit 19 war ich ganz woanders und habe ganz andere Sachen gemacht. Also ich glaube, nicht verkopft zu sein, lernt man über die Jahre. Gehört auch eine gewisse Erfahrung dazu. Und ja.
Das reicht mir erstmal. Das ist wahrscheinlich aber genau das, was du sagst. Die anderen werden halt mit 17, 18 damit groß. Mhm. Und du eben noch nicht. Ne? Das wahrscheinlich, weiß ich nicht, adaptieren die das dann sehr schnell. Oder ich weiß es auch nicht genau. Jetzt haben wir übers Essensspiel gesprochen. Jetzt haben wir noch 5 Spiele. 33 Spiele sind gespielt. Wir sind 6 Punkte vor den Abstiegsplatz, der momentan bei Halle liegt, der erste, und haben 18 Tore, eine um 18 Tore bessere Tordifferenz. Wie bewertest du die Lage aktuell für uns?
Schon besser als vor ein paar Wochen. Da war eine Phase, wo wir gefühlt jede Woche verloren haben. Und jetzt ist es, wenn ich das sagen darf, schwierig, gegen uns zu gewinnen. Mannheim ist für mich eine Ausnahme, weil wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel nicht nur auszugleichen, sondern zu gewinnen. Müssen wir machen auch, haben wir leider nicht gemacht. Aber wenn man schaut, vielleicht seit Freiburg ist es eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Ich versuche immer bei uns zu bleiben. Ich weiß, dass wir halt in der Kabine sitzen und keiner sagt vor einem Spiel, hey, heute wäre ein Unentschieden okay. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, nur so kann man die Sache vernünftig angehen, wenn man selber sagt, okay, wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen, egal wie die anderen spielen. Und es ist nicht immer einfach. Also ich gebe auch zu, ich schaue auch, wie Halle spielt jede Woche. Und das stresst mich auch. Aber ich weiß, dass die richtige Vorangehensweise oder Herangehensweise ist es, bei sich zu bleiben und selber die Spiele zu gewinnen. Dann haben wir halt kein Problem. Ne?
Du hast es eben schon angesprochen, du guckst, wie Halle spielt. Hast du dann Samstag zum Beispiel auch das Spiel geschaut von Halle?
Nee, ich habe das Spiel nicht geschaut, weil ich nicht ich wollte keinen Herzinfarkt haben. Also ich bin bewusst in die Stadt gegangen, habe die erste Halbzeit, ich war mit meiner Freundin und habe die wahrscheinlich genervt. Ich habe immer wieder mein Handy rausgenommen und geschaut, wie steht's. Auf einmal, Anfang zweiter Halbzeit, sehe ich 2-0 und dachte, boah. Habe mein Handy weggemacht, ich so, okay, das tut mir nicht gut, Handy weg. Und auf einmal kriege ich ein paar Nachrichten. Wir haben in unsere Spielergruppe dann, oder einige Jungs haben reingeschrieben, dass Viktoria Köln auf einmal wie Real Madrid spielt und dass sie das Ding gedreht haben. Und da war, also muss ich auch zugeben, ich war auch sehr glücklich, dass dann Viktoria Köln gewonnen hat. Wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt gesund, dann immer zu schauen, wie die anderen spielen. Aber gut, es ist auch in so einer Situation, ist es vielleicht normal.
Ja, wir sind ja, genau. Also A, es ist normal, es ist ja so langsam Crunch-Time und auf der anderen Seite sind wir auch noch nicht am letzten Spieltag angekommen. Geht ja auch noch nicht um alles und trotzdem zeigt es ja, dass ihr alle auf jeden Fall oder die Hälfte der Mannschaft da wahrscheinlich auch am Schauen war. Ich fand, man hat auch so ein bisschen gemerkt am Sonntag im Stadion, dass durch die Ergebnisse der anderen, ja auch Freitag Duisburg-Mannheim, die sich die Punkte geteilt haben, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Es war so ein bisschen eine lockerere Grundhaltung. Es war so ein bisschen entspannter. Man hat allen so angemerkt, dass schon so der grundsätzliche Glaube auch überall auf den Rängen geherrscht hat. So, boah, wir haben jetzt echt eine gute Ausgangslage und ich glaube, die Jungs, die packen das schon. Das war so, hatte ich so das Gefühl, so dieser Grundvibe, der ein bisschen im Stadion war und nicht so dieses, wie soll ich sagen, so dieses, boah, heute müssen wir, sonst stehen wir mit dem Rücken an der Wand. Ist das was du auch wahrgenommen hast oder was man als Spieler generell wahrnimmt?
Von den Fans habe ich, also ich finde die jedes Mal überragend, also ich habe nichts anderes gemerkt, aber ich glaube als Spieler, ja, wir sind auch nicht dumm, ne? Wir wissen, es gibt immer weniger Spieler zu spielen, wir stehen in einer Position, wo wir halt in der Liga bleiben. Es ist nicht ideal, es ist auch nicht unser Anspruch, da auf dem 15. Platz zu stehen, aber trotzdem müssen wir erstmal hier überstehen und ja, das macht einen ein bisschen lockerer, wenn man sieht, dass die anderen eben nicht gewonnen haben. 3 Punkte sind halt viel, ne? Also es kann jede Woche, es kann sich komplett ändern. Was mir wichtig ist, und ich wiederhole mich ein bisschen, aber ist die Entwicklung. Und wenn man vor 2-3 Monaten schaut und sieht, dass andere Mannschaften anfangen zu gewinnen, zu dem Zeitpunkt war es Duisburg, glaube ich, die ein paar Spiele gewonnen haben, und wir oft verlieren, das ist halt gefährlich. Also das hat viel mit Psychologie und Momentum zu tun. Ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen gedreht, und ich glaube, man kann schon sagen, dass es auf jeden Fall eine positive Entwicklung gibt.
Wir haben eben schon ein bisschen angerissen, wie deine Entwicklung bis jetzt bei uns lief. Jetzt hast du gerade diese schwierige Anfangsphase auch nochmal angesprochen, wo wir ein paar Spiele in Folge verloren haben. Hattest du am Anfang so nach den ersten 4-5 Spielen auch schon mal den Moment, wo du gedacht hast, boah, was habe ich mir hier eigentlich angetan?
Moment, also mir war bewusst, bevor ich gewechselt bin, mir war bewusst, dass, also das war eine klare Entscheidung gegen das, was ich in Ferl hatte, war eigentlich eine einfache Situation. Kein Druck, Fußball gespielt, wo ich mich identifizieren konnte. Aber vor allem kein Druck. Und das war eine klare Entscheidung für eine schwierigere Aufgabe. Aber das war eine bewusste Entscheidung. Das wollte ich machen. Am Anfang lief es nicht so, wie ich gedacht habe, klar. Aber das war, ich wusste vorher, dass es eine Möglichkeit ist, dass man ein paar Spieler verliert. Und dann steht man da und sieht ein bisschen doof aus mit dem Wechsel und so weiter und wie das passiert ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ganz klar die richtige Entscheidung. Ich erlebe hier Dinge, die ich sonst niemals erleben würde. Ich lerne auch unfassbar viel, und ich glaube, es gibt sonst nicht viel zu tun im Leben, als Dinge erleben und sich zu verbessern. Und das ist genau das, was ich hier bekommen habe.
Und das ein oder andere Nebengeräusch, was dann vielleicht im Zuge des Wechsels nicht so nett war, wie hast du das so weggesteckt zu der Zeit oder jetzt bis heute ja vielleicht noch? Also ist ja jetzt nicht komplett reibungslos über die Bühne gegangen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja gut, man bekommt halt Dinge mit, von vor allem von Ferler Seite, und man kriegt oft von außen das Gefühl, dass man auf einmal ein anderer Mensch ist. Also dass man irgendwie nicht so ein guter Mensch ist, wie anderen das vorher gedacht haben. Die Entscheidung war eine egoistische Entscheidung, ganz klar. Das habe ich auch zu meinen Mannschaftskollegen gesagt, so, ich kann das nicht irgendwie, das wäre Bullshit, wenn ich was anders sagen würde. Trotzdem müsste ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt. Da war eine Möglichkeit, bei so einem Verein zu spielen. Vor 2 Jahren habe ich auch hier in Bielefeld gewohnt, und Mann, Arminia Bielefeld war in der Bundesliga, und niemals vor 2 Jahren hätte ich gedacht, dass ich irgendwann die Möglichkeit hätte, für so einen Verein zu spielen. Diese Möglichkeit wollte ich nicht verpassen. Und das war egoistisch. Ich habe auch negatives Feedback bekommen, weil man dachte auf einmal, dass ich ein anderer Mensch wäre, dass ich halt gar keine Werte habe und was auch immer man zu der Zeit und vielleicht immer noch behaupten möchte. Gut, ich habe meine Entscheidung für mich getroffen. Und damit, also mit diesem negativen Feedback oder was auch immer, muss ich halt leben. Das ist auch, das gehört dazu, ne?
Das gehört absolut dazu und wir sind ja sehr froh, dass du da bist. Also von daher gibt es die Seite ja auch. Du wirst dieses Jahr 30. Ist das auch nochmal was, wo man dann so ein bisschen ja das so im Hinterkopf hat? Du hast es ja eben schon mal angesprochen, irgendwann ist die Zeit halt auch vorbei, dass man dann so ein bisschen sagt, ah, komm, ich kenne ja hier auch das Stadion, ich lebe in Bielefeld. Wer weiß, ob ich die Chance nochmal bekomme?
Ich glaube, das hatte nichts mit dem Alter zu tun, sage ich ehrlich. Ich fühle mich fit, ich fühle mich körperlich gut. Ich glaube auch, dass ich in den letzten Jahren mich verbessert habe. Ich habe mich spät entwickelt und ich glaube, ich werde mich immer noch verbessern. Also ich glaube, mein Alter hat nicht so viel damit zu tun gehabt. Gleichzeitig weiß man, okay, in 5 Jahren, 6 Jahren ist es vorbei. Was möchte man noch erreichen in einer Karriere? Was möchte man noch erleben? Das war schon Teil davon.
Ja. Aber du spürst es noch nicht, dass es bald vorbei ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil irgendwann geht das ja auch so los. Also ich bin ja noch mal ein ganz bisschen älter als du. Ich kann dir sagen, irgendwann geht das so los, dass man so merkt, boah, irgendwie Regeneration dauert länger und keine Ahnung was. Aber das hast du noch gar nicht. Ne? Das
körperlich ist noch nicht, zum Glück.
Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und wo wir gerade von besser werden und sowas sprechen. In der Hinrunde hast du ganze 8 Torbeteiligungen für Fair gesammelt. Wann kommt denn die erste für Arminia?
Also, glaub mir. Ich hätte schon, ich hätte gerne schon früher getroffen, also so schnell wie möglich. Das wäre für mich eine riesen Erleichterung. Ich höre das von meinen Nachbarn, von allen so, aber du spielst viel tiefer als ein Pferd, oder? Oder wieso hast du noch nicht getroffen? Wann kommt das erste Tor? Ja, Leute, ich kann das nicht beantworten. Also ich würde auch gerne jedes Spiel treffen. Das ist leider noch nicht gelungen.
Dann ist ja gut, dass ich die Spitze auch noch mal mitgebracht habe, dass du sie heute auch noch mal hörst. Ja. Maje, wir wollen ein bisschen dem aktuellen Sport und der dritten Liga thematisch den Rücken zukehren und ein bisschen was über dich und über deinen Werdegang noch erfahren. Anfangen tue ich aber erstmal mit unserem kleinen Werbeblock, denn in dieser Saison präsentiert die Sparkasse Bielefeld den Arminia-Podcast und somit auch die heutige Folge. Und dazu gehört immer, weil bei der Sparkasse Bielefeld natürlich auch viele Arminia-Fans arbeiten, dass Mitarbeitende der Sparkasse die Chance bekommen, dir Fragen zu stellen. Ich habe da natürlich schon Bescheid gegeben, dass du heute unser Gast bist im Arminia-Podcast und habe auch 2 Fragen mitgeschickt bekommen, die ich dir stellen darf. Und zwar fragt einmal Jan von der Sparkasse Bielefeld, das passt ja vielleicht auch ganz gut, was du gerade gesagt hattest zu deiner Positionierung. Welche Position spielst du denn nun am liebsten? 6er, 8er oder 10er?
Nicht 10er. Ich bin kein 10er. Ich glaube am liebsten auf der 8, aber gleichzeitig ist es das gleiche wie ein Doppel-6. Ich war ein bisschen daran gewöhnt, in diesem Doppel-6-System zu spielen. Jetzt bin ich öfter derjenige, der bleiben muss. Was auch kein Problem ist, aber dann komme ich nicht so oft in die Box wie vielleicht in Verl, wo ich ein paar Abschlüsse jedes Spiel hatte.
Aber das erklärt dann ja vielleicht auch, warum es
mit aber die Position, also was mir lieber ist, ist wirklich 6 oder 8. Ich liebe beide Positionen. Es ist nur ein Unterschied, wie oft ich dann in die Box kommen kann.
Dann haben wir noch eine 2. Frage und zwar fragt Volker, und da will ich dann gleich thematisch auch noch ein bisschen näher einsteigen, unterscheidet sich der Fußball auf dem Platz eigentlich in den USA zu Deutschland? Ich meine, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen unterschiedlich ist, das wissen wir ja alle, aber ist bei dem Fußball auch irgendwas anders?
Auf jeden Fall. In Deutschland sind die Spieler halt viel besser ausgebildet. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich wirklich keine Ahnung von Fußball. Also wenn ich überlege, was wir taktisch gemacht haben, in der Jugend, ich war auch bei der U18 bei New York Red Bull, was ein Profiverein ist, aber trotzdem haben wir halt taktisch nicht so viel gearbeitet. Ich glaube, das macht schon einiges aus. Ich bin auch in einem Ort aufgewachsen, wo ich der Einzige war, der Fußball gespielt hat. Also das ist nicht so wie in Deutschland, wo man vielleicht mit ein paar Kollegen kicken kann. Das gehört auch zu der Entwicklung eines Spielers. Aber auf dem Platz ist es schon anders. Also das ist viel mehr Taktik, viel weniger hin und her. Und dadurch finde ich viel interessanter. Also weniger Zufall und halt viel mit Plan und Systeme. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel spät gelernt.
Dann sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an die Sparkasse Bielefeld, dass ihr uns hier im Arminia-Podcast unterstützt und auch die heutige Folge wieder präsentiert. Herzlichen Dank an die zahlreichen Arminia-Fans, die dort auch in den einzelnen Zweigstellen arbeiten. Herzlichen Dank für eure Fragen. Freue mich auch beim nächsten Mal wieder. Mael, jetzt haben wir gerade angefangen. USA, du hast es gerade schon gesagt. Du bist da groß geworden, wo du der Einzige warst, der Fußball gespielt hat. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich habe jetzt gelesen, du bist in Mobile geboren, aber aufgewachsen bist du in New Jersey. Ist das richtig?
Ja, genau. In Alabama geboren und in New Jersey aufgewachsen.
Und wie muss man sich das jetzt so vorstellen? Da bist du jetzt der kleine Junge, der ein bisschen Fußball spielen will und, weiß ich nicht, gibt's das an der Schule? Wird das auf der Straße gespielt? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Also mit Kollegen, wie gesagt, gar nicht. Wir haben andere Sachen gemacht. Fußball habe ich, mein Vater hat früher Fußball gespielt. Deswegen, meine beide Schwestern spielen Fußball, auch immer noch in Frankreich. Und wir haben halt, wir haben immer zusammen gespielt im Garten. Oder wir sind halt teilweise, also was meine Eltern gemacht haben, damit wir Fußball spielen konnten, wir sind teilweise echt mit dem Auto gefahren, um einen Fußballplatz zu finden, damit wir zu dritt dann kicken konnten. Also ist halt eine ganz andere Kultur. Es gibt nicht so eine Fußballkultur wie in Deutschland. Also selten waren die Jungs in der Schule, die dann, oder die Mädchen in der Schule, die dann zum New York Red Bulls Spiel gegangen sind. Also das gab's nicht. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo man mit einem Verein aufwächst. Es ist wirklich gar nicht so. Das System ist auch anders. Also man spielt Fußball oder viele Eltern zwingen die Kinder dazu, Sport zu spielen oder einen Sport zu spielen oder einen Sport zu treiben, um dann Stipendium in der Uni zu bekommen. Also die Universitätssystem da ist sehr, sehr teuer. Und deswegen ist es anders aufgebaut. Das Ziel ist es nicht immer, Profisportler zu werden. Für mich war es ein bisschen anders. Ich wollte das ich wollte einfach Profi werden, weil ich das jedes Wochenende im Fernseher gesehen habe. Wir haben immer Fußball geschaut in der Familie. Und von daher musste ich sehr viele Stunden alleine spielen oder mit meinen Schwestern. Wie gesagt, mein Vater hat auch immer wieder mitgespielt. Ja, aber wirklich eine ganz andere Welt, was Fußball angeht.
Und war das dann nicht auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn du dann so der Einzige warst, der Fußball gespielt hat und der Fußball geguckt hat? Weil man will sich doch auch mit seinen Klassenkameraden irgendwie austauschen über das Spiel, was man gestern gesehen hat. Oder will ja auch mit denen irgendwie kicken. Und wenn dann keiner kickt, dann, keine Ahnung, will man vielleicht doch lieber Basketball spielen oder so. Das war bei dir aber nicht so. Du warst irgendwie immer völlig eisern besessen vom Fußball, oder wie muss man das vorstellen?
Ja gut, früher habe ich, ganz jung habe ich fast jeden Sport gespielt. Ich habe Basketball gespielt, Eishockey, Fußball, Tennis. Also wir haben alles ausprobiert. Es war nur klar, dass ich weiterhin Fußball spielen wollte. Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Man hat zeitlich einfach gar nicht die Kapazitäten, dann 5 Sportarten zu spielen. Aber ja, ich war immer in der Schule halt der Fußballer, weil es keine andere gab. Es ist halt so. Ja. Ja, das gehört dann irgendwann zur Identität, auch wenn man 10, 11, 12 ist.
War dein Papa denn selber auch ein sehr guter Fußballer, der damit auch mal Geld verdient hat? Oder war das jetzt einfach auch nur so ein Hobby-Kicker, der dann einfach die Leidenschaft ein bisschen weitergegeben hat?
Der hat in Frankreich 4. Liga, 3. Liga gespielt, hat nebenbei studiert. Also der hat schon höher gespielt. Also der kann schon okay kicken. Also wenn wir Fußball, Tennis zu Hause spielen, kann er noch, ist er nicht schlecht.
Aber ist ja dann trotzdem erstaunlich, wenn man jetzt mal bedenkt, keine Ahnung, wie ich groß geworden bin, jeden Tag Schultasche in der Ecke, Ball nehmen, mit den ganzen Kiddies bolzen, plus Fußballtraining und das ja auch so, wie du schon gesagt hast, in unserer Kultur so verankert ist, dass das irgendwie dazugehört, dass ihr dann, obwohl ihr diesen Aufwand fahren musstet und obwohl das irgendwie nicht so in dem täglichen Leben in den USA so präsent ist, dass dann da 3 Fußballprofis draus geworden sind. Also deine beiden Schwestern kicken ja auch in der ersten französischen Liga. Bei, jetzt muss ich habe FC Paris und Stade Reims, glaube ich, ne?
Stade Reims,
ja. Stade Reims, ja, genau. Also sind alle 3 ja quasi hervorragende Fußballer geworden. Woher kommt das?
Wir haben unfassbar viel Zeit zusammengespielt, ne? Ich glaube, wir hatten auch kein Druck, aber unser Vater hat uns schon solche Werte weitergegeben. Also, dass man, wenn man was erreichen möchte, muss man schon ackern. Und das machen wir alle drei. Ich glaube, das ist halt der Schlüssel, ne? Vielleicht haben wir uns gegenseitig gepusht, ne? Also, ich bin aufgewachsen, meine Schwester ist ein Jahr älter. Die war immer sehr, sehr gut und in den USA ist Frauenfußball schon ja, ganz groß. Das heißt, ich habe das immer wieder mitbekommen, dann muss ich auch gut sein, weil sonst wäre es peinlich. Und meine kleine Schwester auch. Also das war schon, ja, wir haben uns sicherlich gegenseitig gepusht, aber ich glaube, das liegt dann einfach an ja, Hard Work, wie man in den USA sagen würde. Also ich hatte keine Kollegen, die mitkicken wollten, aber jeden Tag nach der Schule hatte ich so einen Ballsack von unserer Schulmannschaft, habe ich dann, keine Ahnung, ich hatte 200-300 Meter zu Fuß zum nächsten Fußballplatz und habe dann alleine was gemacht, 1-2 Stunden. Und das wäre sicherlich einfacher in Deutschland, wenn man Kollegen hat und wirklich so 3-3, 4-4 spielen könnte. Aber ich wusste, okay, man muss irgendwie die Stunden dann verbringen mit dem Ball. Und ja, das war halt, das ist halt der Punkt, warum drei Fußballer daraus geworden sind, ist eher die Werte, die unsere Eltern uns weitergegeben haben.
Aber ist ja auch außergewöhnlich, dass ein Kind, Jugendlicher, sich die Bälle nimmt und alleine auf den Sportplatz geht und erstmal für sich trainiert, oder?
Ja, da ist sicherlich was Ungesundes dabei. Ne? Also wenn man überlegt, okay, ich wollte einfach nicht, dass meine ältere Schwester besser ist als ich. Das ist irgendwann nicht gesund, aber gut. Das war halt immer Leistung. Ne? Man muss immer Leistung bringen.
Ja, und hat ja auch funktioniert. Hat dich ja dahin gebracht, wo du hin wolltest.
Also bei meinen Schwestern hat es ein bisschen besser funktioniert. Ne?
Wieso hat das da besser funktioniert?
Ja, erste Liga.
Ach so, naja, gut.
Aber gut, das ist, wir sind trotzdem alle drei einigermaßen erfolgreich und das ist cool zu sehen. Also es ist cool, am Wochenende die Spieler von meinen Schwestern anzuschauen. Die eine hat auch Champions League dieses Jahr gespielt gegen Wolfsburg, gegen Arsenal, gegen Real Madrid, gegen Chelsea. Und das anzuschauen ist schon cool, vor allem wenn man weiß, okay, das sind eigentlich drei Kinder aus Greenbrook, New Jersey, wo man gar nicht Fußball spielt, ist schon lustig.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Karriere. Ist denn Fußball in Europa dann von euch auch immer ein Ziel gewesen? Ist das so, wenn man dann in den USA groß wird und Fußball spielen will, dann hat man den Blick nach Europa?
Ja, für mich schon. Ich glaube, für meine Schwestern nicht unbedingt. Die Liga dort in den USA ist auch ganz gut. Aber für mich war es irgendwo ein Ziel, das mal zu erfahren. Ich hatte auch irgendwo einen Traum, unsere Familie, also Cousins, Tanten, Onkel und so weiter, Großeltern waren in Frankreich. Und das war für mich immer irgendwie näher, also in Europa zu spielen, als wenn ich irgendwo in den USA spielen würde und die das von Weitem dann mitbekommen würden. Also für mich war es schon immer ein Traum. Wahrscheinlich auch, weil mein Vater in Frankreich gespielt hat, aber für meine Schwestern glaube ich nicht unbedingt.
Wie war das jetzt bei deinen Eltern? Wer kommt jetzt aus Frankreich und wer aus den USA?
Beide kommen aus Frankreich.
Ach, beide kommen aus Frankreich, ja. Und sind dann in die USA.
Ja, die sind in die USA eigentlich erstmal für ein Jahr, für meinen Vater sein Studium, sind dann dort geblieben. Mein Vater hat einen Job bekommen. Die sind jetzt seit 32 Jahren ja, in den USA.
Jetzt sind deine Schwestern ja zurück nach Frankreich, würde ja jetzt dann natürlich auch erstmal auf der Hand liegen. Warum ist es dann bei dir Deutschland geworden? Also hast du nicht auch das Ziel gehabt, oder so nach Frankreich zu kommen?
Also ich hatte nicht die Möglichkeit, nach Frankreich zu kommen. Ich hatte dann im Jahr 2016 die Möglichkeit, Probetraining beim MSV Duisburg zu machen. Da habe ich sofort Ja gesagt. Also klar, also die Chance, in Deutschland zu spielen, man weiß auch, wie Fußball wahrgenommen wird im...
Hallo. Moin. Der Präsident grüßt gerade. Kommt immer beim Podcast rein.
Man weiß auch, wie Fußball in Deutschland wahrgenommen wird. Also die Fankultur ist überragend. Zuletzt war noch ein Artikel in der französischen Presse bei L'Equipe über die Zweitliga-Fankultur in Deutschland. und wie das, wie die Ligue 1 eigentlich neidisch sein soll. Das ist so, also das ist überragend, was die Fankultur in Deutschland angeht. Ich glaube, es gibt vielleicht England, aber sonst gibt es kein besseres Land.
Ja, und wer schon mal in englischen Stadien war, also ich bin da sehr oft, der weiß, dass die auch gegen die zweite Bundesliga nicht anstinken können oder nicht gegen so ein Heimspiel hier bei uns in der Schüko-Arena. Das hat man da schon sehr selten, so eine außergewöhnliche Kulisse. Und war das dann dir auch, wo du in den USA groß geworden bist, bewusst bekannt, dass das in Deutschland so ist?
Nicht unbedingt so, wie ich es jetzt natürlich wahrnehme, aber war schon bekannt, dass Deutschland, das war auch zu dem Zeitpunkt, war Deutschland auch die Nationalmannschaft sehr erfolgreich. Auch in Champions League und so gab es immer deutsche Mannschaften. Von daher wusste ich, okay, die Qualität ist auf jeden Fall da. Und dann dementsprechend die Strukturen und da gehören die Fans auch dazu.
Weißt du noch, was dein erstes Spiel war, was du so im Stadion gesehen hast als Kind, Jugendlicher?
Ich habe ein Spiel gesehen in der WM 1998 in Frankreich.
Ah, nicht schlecht.
Japan gegen Jamaika.
Cool. Das fehlt mir noch, ein WM-Spiel. Das war das so das erste?
Das war mein erstes Spiel, glaube ich.
Direkt dann, in der Weltmeisterschaft gestartet.
Ja, dann waren wir auch, mein Vater hat mir mitgenommen zur EM 2000. Da habe ich Portugal gegen Frankreich Halbfinale gesehen und Frankreich gegen Spanien Viertelfinale. Das war in Belgien, glaube ich. Das war auch, also 98 habe ich also gar nichts im Kopf. Ich habe keine Ahnung, mein Vater sagt mir, ich war da, dann glaube ich ihn einfach. 2000 habe ich noch kleine Bilder im Kopf, wie es war.
Na gut, da warst du auch 6, also das ist, also 4 und 6. Ja. Das ist natürlich auch sehr früh. Das sind immer so die großen drei Fragen quasi des Fußballs, die ich ja immer frage. Also erster Stadionbesuch hatten wir jetzt gerade, WM. Erstes Trikot, weißt du das noch?
Erstes Trikot. Ich muss überlegen, was ich noch im Kleiderschrank in den USA habe. Ich habe ein ganz altes Paris PSG-Trikot mit Opel vorne drauf in Silber.
Wo das noch Ronaldinho da gespielt hat.
Genau, Ronaldinho, ja. Das war vielleicht mein erstes Trikot. Aber mein Lieblingstrikot, jetzt wo ich die, wenn ich die Frage ändern kann, ist ein Lyon-Trikot mit Juninho hinten, Nummer 8.
Ja. Der konnte Freistöße schießen.
Ja, das war mein Lieblingsspieler, ja.
Und genau, das wäre jetzt die dritte große Frage, das erste fußballerische Vorbild. Also war das dann zum Beispiel Juninho?
Nee, war Zidane.
Okay, so auch klassisch als Franzose, dann ja, ist klar. Zidane WM 98.
Klar, zu der Zeit, klar.
Zidane. Ja, okay, alle mit Zidane-Trikot rumgelaufen. Jetzt haben wir über deine Zeit in den USA gesprochen, dann kam der große Schritt nach Europa zum MSV Duisburg. Erste Frage, bist du eigentlich ein Sprachentalent? Weil ich finde, dass du hervorragend Deutsch sprichst und wir kennen uns ja jetzt auch schon 2, 3 Jahre, dass es schon immer so war. Ja, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor.
Weiß ich nicht. Sprachentalent weiß ich nicht. Also ich bin schon, das ist jetzt 8 Jahre her, dass ich nach Deutschland gezogen bin.
Und trotzdem bist du ja, also ist das ja auch einfach sehr schwer. Wie war das so am Anfang?
Oh, am Anfang war es sehr, sehr schwer. Ich konnte kein Wort Deutsch. In Duisburg war unser Trainer Ilya Gruev, der auch mal hier war. Und der konnte kein Englisch oder wollte nicht, weil er das nicht so gut konnte, weiß ich nicht, ich will nicht für ihn reden, aber ich habe auf jeden Fall alles von Co-Trainer mitbekommen und das war schon schwer. Gleichzeitig war die Mannschaft ganz korrekt, wir haben dann, die haben sehr viel Englisch mit mir gesprochen, das hat aber auch meine sprachliche Entwicklung ein bisschen gebremst, ne? Wenn man immer, ich wollte irgendwann Deutsch reden, aber die Antworten immer auf Englisch und aber gut.
Dann hat es beim MSV ja nicht so richtig geklappt. Du hast dich nicht so richtig durchgesetzt und bist dann bei Wattenscheid gelandet in der Regionalliga. Wie ist das so, wenn man dann als junger Spieler, der ja auch nicht mehr ganz so jung war, da warst du so 23, 24 irgendwie?
Ich war schon
24. Und dann spielt man Regionalliga West bei Wattenscheid. Hat man dann mal den Moment, wo man denkt, boah, dafür bin ich jetzt irgendwie nach Deutschland gekommen? Oder?
Ja, da waren viele Momente. Also ich war vom Kopf her nicht weit genug, um mich bei Duisburg durchzusetzen. Also da gebe ich auch zu, ich war nicht gut genug. Das war eine sehr schwierige Zeit. Also wo man sich jeden Tag fragt, was mache ich hier in Deutschland? Weit von Familie, von Kollegen, von Freunden, alle. Und das ist auch eine schwierige Zeit und das sieht man oft nicht, weil man einfach die Spieler anguckt und denkt, die Spieler sind irgendwie Maschinen. Aber wie ich gesagt habe, ich war immer der Fußballer und jetzt, also in Duisburg war ich da, habe keine Rolle gespielt und du bist auf einmal nicht der Fußballer, sondern einfach der schlechte Fußballer oder der keine Rolle spielt. Und was das mit einer Identität ausmacht, das war schon eine schwierige Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe über mich selbst, so wie, wer bin ich überhaupt? So, man muss sich irgendwann die Frage stellen, weil man ist nicht nur Fußballspieler. Danach in Wattenscheid, ich habe eigentlich im Sommer davor überlegt, komplett aufzuhören. Warum soll ich Fußball spielen, wenn ich das nicht kann? oder zurück nach Amerika zu gehen. Da habe ich mich immer gut abgelenkt mit anderen Sachen. Aber ich wollte einfach wieder Spaß am Fußball haben. Und dann kam die Möglichkeit, auch eigentlich unmöglich, weil keiner kannte mich in Deutschland. Es war auch sehr schwer, überhaupt einen Regionalliga-Verein zu finden. Dann hat der damalige Trainer bei Wattenscheid, Farah Toku, der jetzt bei Rödinghausen Trainer ist, hat mich einfach so genommen, weil er meinen Berater kannte, aber der kannte mich gar nicht. Und zum Glück hat er das gemacht, weil das hat eigentlich alles geändert. Ich habe dann wieder Spaß am Fußball gehabt, habe mich auch sehr viel weiterentwickelt. Ich hatte auch, ja, ich wollte unbedingt zeigen, dass ich das kann. Und da war auf jeden Fall sehr viel Motivation dabei, aber vor allem wollte ich erstmal einfach wieder Spaß haben, weil wir spielen alle Fußball, um irgendwo Spaß zu haben. Und das war echt eine sehr schöne Zeit, auch wenn das 1,5 Jahre waren, die vom Verein her nicht so gut lief. Also wir haben 4 Monate kein Gehalt bekommen vom Verein. Da war sehr viel Unruhe, aber trotzdem, wenn ich zurückschaue und das war 1,5 Jahre, die waren unfassbar schön.
Und was hat dich dann immer wieder motiviert oder vielleicht, um jetzt diesen einen Punkt zu nehmen, so wo du gemerkt hast, okay, bei Duisburg läuft es nicht mehr, ich bin der schlechte Fußballer, warum mache ich das hier alles noch? Was hat dich motiviert, trotzdem zu sagen, ey, ich mache jetzt weiter und ich nehme jetzt die Chance in Wattenscheid an und bleibe aber hier und beiß mich durch?
Ich hatte vielleicht irgendwo noch dieses Glaube, dass ich doch nicht so schlecht bin. Nein, ich glaube, ich wusste oder das weiß ich immer noch, dass ich glaube, ich kann, wenn ich eine Sache kann, ich gebe immer 100%. Und dann wusste ich, okay, ich bin dafür bereit, alles zu machen, um das zu schaffen. Also wir hatten einen Mannschaftskollegen, wir haben immer um 15 Uhr trainiert, wir waren um 11 Uhr da, haben morgens was auf dem Platz gemacht, haben dann zusammen gegessen und dann nachmittags wieder. Ich sage nicht, dass ich deswegen dann wieder aus der Regionalliga rausgegangen bin, sondern das ist eine Einstellung, die, und das hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben, wenn man weiß, okay, wenn es zur Sache geht, dass ich trotzdem 100% geben werde, ja, das hat mir schon Selbstvertrauen gegeben. Irgendwo im Kopf wollte ich das, ich wollte einfach beweisen, dass ich doch kicken kann.
Ja.
Auch wenn das nur für mich wäre, also sich selber etwas zu beweisen, ist, glaube ich, die größte Kraft. Und das wollte ich unbedingt machen. Ich wollte nicht, also zurück nach Amerika zu gehen, das wäre dann, als ob ich einfach aufgebe.
Und als du nach der Identität gesucht hast, die vielleicht nicht nur daraus besteht, ich bin Mael der Fußballer, was kam dabei so heraus?
Ich bin Mael der Fahrradfahrer. also wir sind nicht nur das, was wir beruflich machen, ne? Wir sind nicht nur die Person, die irgendwo ist oder die irgendwas tut, sondern ich bin ein Bruder, ich bin ein Sohn, ich bin so viel mehr. Und wenn man das verinnerlicht, macht man sich ein bisschen weniger von dieser Fußballwelt abhängig. Ich kämpfe immer noch damit. Das ist immer noch schwierig, weil wenn man keine Leistung bringt, tut das schon weh. Man gibt alles, um dann gut zu spielen. weil man irgendwo ist, um Fußball zu spielen. Man wird dafür bezahlt. Du willst zeigen, dass du das irgendwie gerecht bist. Aber wenn man sich von einer Sache so krass abhängig macht, ist das wirklich nicht gesund. Was kam dabei raus, weiß ich nicht, dass es viel mehr im Leben gibt als nur Fußball oder nur Dinge zu beweisen oder zu zeigen, wie cool man ist oder so. Also es gibt so viel mehr und am Ende entscheidet man selber, ob man glücklich ist oder, also man ist selber für sich verantwortlich, ne? Man muss halt irgendwo Lösungen finden, wenn es dir nicht gut geht.
Und würdest du jetzt sagen, mit so ein bisschen Abstand, dass es dann für dich persönlich vielleicht sogar gut war, genau diese Phase durchlebt zu haben, weil du dadurch persönlich gestärkt da rausgegangen bist und eben diese, ich sag jetzt einfach mal, Delle in deiner Karriere für dich nutzen konntest?
Ja, die war nötig. Also die, ohne diese Phase, ich glaube, man lernt am meisten durch schwierige Phasen. Das muss man sich immer wieder irgendwie im Kopf behalten, wenn es schwer wird, dass man da am meisten lernt. Ich wäre ohne diese Phase nicht die Person, die ich jetzt bin. Und ich glaube, nur so kann man sich entwickeln.
Danach ging es dann weiter in die holländische zweite Liga und dann darüber zum SC Verl in die dritte Liga, jetzt Arminia in die dritte Liga. Das ist ja, würde ich mal sagen, ein sehr ungewöhnlicher Karriereweg einfach. Vor allem dann aus den USA quasi extra rübergekommen nach Europa. Wie, jetzt bist du natürlich noch lange nicht am Ende deiner Karriere und trotzdem, wie blickst du jetzt so ein bisschen auf die 10 Jahre, die letzten 10 Jahre so ein bisschen zurück? Bist du zufrieden mit dem, wie es den Weg so genommen hat? Oder bist du eigentlich mit ganz anderen Wünschen und Träumen nach Deutschland gekommen?
Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie Träume, die man nicht erfüllt hat. Es sei denn, man ist irgendwie Messi. Aber
ich bin mir sicher, auch der hat Wünsche und Träume, die nicht erfüllt
sein,
sind.
Kann sein, ja, das kann sein. Ja, ich bin stolz, weil ich war wirklich in Duisburg war ich wirklich am Boden. Ich wollte mit dem Sport aufhören. Das heißt, wenn du dann weiter spielst und das einigermaßen schaffst, im Profibereich zu bleiben, bin ich erstmal stolz darauf. Ja, nach Holland zu gehen, das war eine coole Erfahrung. Ich habe nichts, was mich unbedingt in Deutschland hält oder in einem Land hält, ne? Ich bin eh weg von meiner Familie. Von daher war der Schritt nach Holland eigentlich ganz cool. Ganz andere Fußball, neue Kultur, neue Sprache, warum nicht? Und so habe ich das auch aufgenommen. Dann kam die Möglichkeit, nach Verl zu wechseln. Und das war in der dritten Liga, wo ich es schon mal nicht geschafft habe mit Duisburg. Und ich glaube, das war irgendwo im Kopf. Und das hat dazu geführt, dass ich zurück nach Deutschland gekommen bin, um zu zeigen, dass ich Drittliga-Fußball spielen kann.
Und kannst du jetzt Holländisch? Weil du jetzt sagtest, neue Sprache?
Ich kann Holländisch verstehen. Ich konnte, als ich dort war, konnte ich ein bisschen sprechen. Habe es nicht so gerne gemacht, aber ich konnte es ein bisschen. Jetzt habe ich wahrscheinlich sehr viel, also sprechen kann ich nicht mehr. Nee.
Ja, okay, aber trotzdem, also verstehen ist ja auch schon sehr viel wert. Wir wollen gleich natürlich auch noch über den Aktionsspieltag Klimaschutz sprechen, der jetzt am vergangenen Wochenende und am nächsten Wochenende in der dritten Liga stattgefunden hat, beziehungsweise stattfindet. Wo kam oder wo kommt bei dir diese Begeisterung für dieses Thema her? Ist das auch in dieser Phase so ein bisschen entstanden, wo du dich mit dir selber auseinandergesetzt hast? Ist das was dir schon immer in die Wiege gelegt wurde? Wo kommt das her?
Also das kommt nicht unbedingt von dieser Phase, aber ich bin jemand, der irgendwo in der Natur auch aufgewachsen bin. Wir waren oft Skifahren oder im Sommer in den Bergen wandern und so weiter. Und wenn man als kleiner Junge dann merkt, dass es irgendwie anders wird, dass es jedes Jahr weniger Schnee gibt, das ist natürlich ein Luxusproblem, keine Frage. Aber trotzdem merkt man ganz schnell, dass wir als Menschen irgendwas Falsches machen. Dann habe ich in den USA auch mein Studium ein bisschen so eingerichtet, dass ich in dem Bereich erneuerbaren Energien arbeiten kann.
Was hast du studiert?
Ich habe Maschinenbau. Ich habe mein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. Aber Maschinenbau mit Energy Systems hieß das. Also um Technologien für ja, Energiesysteme zu entwickeln. Ja, und dann in meiner Karriere habe ich trotzdem, also ich habe immer die Begeisterung dafür gehabt, so okay, ich muss sozusagen nachhaltig leben. Jetzt das in der Fußballwelt, ich habe in meiner Karriere gemerkt, dass es weniger Vereine gibt auf dem Niveau. Arminia ist eine Ausnahme, weil Arminia auch höher war. Aber es gibt wenig Vereine in der dritten Liga, in der vierten Liga, die überhaupt was in dem Bereich machen. Vor allem in der ökologischen Nachhaltigkeit. Im sozialen Bereich wurde schon immer was gemacht. Und ich glaube, unser Sport hat eine unfassbare Kraft, Leute positiv zu beeinflussen. Und ich sage bewusst positiv, weil wir reden nie über Verbote, sondern nur über ja, positive Sachen, über Optionen eigentlich. Es geht auch um Bewusstsein, um Sensibilisierung. Und es ist nicht sofort, ich möchte niemanden irgendwie das Leben ändern oder so, sondern ja, es geht eigentlich nur um Sensibilisierung hier in der Fußballwelt. Also vor allem mit den Fans.
Ja, jetzt, ich habe mich ja eben ein bisschen mit deinem, oder wir haben uns gerade ein bisschen mit deinem Lebenslauf beschäftigt und du hast eben schon davon gesprochen, dass du ja so der eine Fußballer dann aus New Jersey irgendwie warst. Jetzt war ich vor einem halben Jahr auch mal in New Jersey und muss sagen, also das Thema Umweltbewusstsein steht da ja nicht gerade weit vorne, wenn man da einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, durch New York läuft oder dann eben New Jersey, so ein bisschen die umliegenden, ja, Städte, hat man ja nicht das Gefühl, dass das ein Thema ist, was den Menschen da wahnsinnig am Herzen liegt. Mhm. Deshalb hat es mich umso mehr gewundert, dass das quasi bei dir dann so rauskam. War das auch, wie soll ich sagen, dann eher außergewöhnlich, was du dann auch ein Mensch mit einer, weiß ich nicht, mit einem außergewöhnlichen Hang zu diesem Thema dann bei euch? Oder ist das was, wo hast du das her?
Gute Frage. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich gemerkt habe, dass unsere Umwelt sich einfach verändert. Ne? In den USA ist es ein bisschen anders. Alles ist auf die Wirtschaft eingerichtet. Alles ist ein bisschen mehr von Geld abhängig. In Europa ist man, finde ich, deutlich weiter in dem Thema. Ja, aber es gibt grundsätzlich ein Problem. Egal in welchem Land. Das ein oder andere Land macht es besser als die USA, aber gut, New Jersey, das stimmt, da sieht es ein bisschen anders aus.
Dann lass uns doch jetzt nochmal reinsteigen in den Aktionsspieltag Klimaschutz, der jetzt stattgefunden hat. Am vergangenen Wochenende hier bei uns, bei anderen Vereinen auch und am kommenden Wochenende wird es eben auch noch so sein. 10 von 20 Drittliga-Vereinen sind dabei. Wir natürlich, der SV Sandhausen, wo wir jetzt am Freitag zu Gast sind, ist auch dabei. Was hat dich motiviert, das jetzt ins Leben zu rufen? Wo kam der Anstoß her?
Also ich habe es nicht ins Leben gerufen. Das gab es schon letztes Jahr. Das wurde vom DFB vorgegeben. Anfang letzter Saison in der dritten Liga gab es einen Aktionsspieltag Klimaschutz. Ich bin auf den DFB zugegangen und habe gesagt, dass wir damals in Verl das gerne nochmal machen würden und ob die das nochmal organisieren. Weil ich hatte eigentlich ein paar Verbesserungspunkte, vor allem Thema Kommunikation und so weiter, dass es wirklich angenommen wird von den Fans. Sie haben mir mitgeteilt, dass sie das leider nicht machen konnten. Ich verstehe das auch, die haben sehr viel zu tun momentan mit der EM, auch mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien, die für die Frauenbundesliga und die Dritte Liga rauskommen werden. Ich habe gedacht, boah, schade, das ist irgendwo schon ein Rückschritt in dem Thema und wir haben eigentlich keine Zeit dafür, ein Jahr zu verlieren. Und dann habe ich das als Möglichkeit gesehen, okay, lass uns das so organisieren, dass es von den Vereinen kommt, dass es von den Clubs kommt. Ich finde, das ist auch wirkungsvoller, als wenn das vom DFB kommt. Dann habe ich erstmal ein paar Monate gehabt, wo ich die richtige Ansprechpartner und AnsprechpartnerInnen von den verschiedenen Vereinen gesucht haben, nicht unbedingt gefunden haben. aber dann war ich mit den 20 Vereinen im Kontakt. Am Ende waren es erstmal 14, die auf jeden Fall teilnehmen wollten und aus verschiedenen Gründen sind noch 4 jetzt ein bisschen last minute raus, aber wir sind immer noch oder immerhin 10 Vereine, die mitmachen und die erstmal Klimaschutz thematisieren. Alle Vereine werden eine Spendenaktion zum Thema Aufforstung durchführen. Es gibt schon, nur zur Erklärung, weil ich einiges mitbekommen habe, in fast allen Stadien gibt es schon vegan-vegetarische Kost als Option. Mein Ziel ist es, niemals etwas zu verbieten. Es ging nur darum, und das wurde vielleicht nach außen nicht optimal kommuniziert, das Thema erstmal vegan-vegetarische Kost zu thematisieren. Die Leute mitzuteilen, was das für ein ökologischer Unterschied ist zwischen normaler Wurst und eine vegetarische Wurst. Nochmal, ich glaube, alle, die am Sonntag im Stadion waren, die einen Currywurst oder einen Wurst essen wollten,
konnten auch einen essen.
Ich würde niemals sowas verbieten. Ich habe ganz schnell in Deutschland gelernt, dass man das Bier und Wurst einfach in Ruhe lassen soll, vor allem im Fußballstadion. Das ist nicht mein Ziel, nur zur Erklärung. Da sind einige Vereine, die dann das Thema aufgenommen haben, vegan-vegetarische Kost, ein paar Infos, auch wenn es nur, glaube ich, auf Social Media war, veröffentlicht haben.
Zum Beispiel? Hast du da gerade ein Beispiel parat? Wer war das?
Lass mich nicht lügen. Ich glaube, Viktoria Köln hat was dazu zum Thema Ernährung gepostet. Aber muss erstmal abchecken. Das war auf jeden Fall ein von drei Aktionen. Die dritte Aktion, wir haben Schwalbe, die Fahrradreifen und Schläuche-Marke ans Board geholt, und die haben eine coole, schon mal bei einer Handballturnier, so eine coole Recycling-Aktion gemacht, wo man alte Reifen und Schläuche recyceln kann. Schwalbe macht dann neue Reifen daraus. Das wird in 5 Stadien jetzt stattfinden.
Zum Beispiel, ich glaube, in Sandhausen am Freitag, ne?
Sandhausen auf jeden Fall,
ja. Also, falls ihr noch auswärts unterwegs seid, könnt ihr auch da eure Schläuche mitnehmen, genau.
Ja, Sandhausen, Ulm ist auch dabei, das sind, ich glaube, Unterhaching auch. Das sind noch einige Vereine, die da bei der Aktion mitmachen.
Und nur vielleicht mal so ein bisschen als Hintergrunderklärung, damit manche Menschen auch, oder die jetzt nicht so eng im Thema sind, verstehen, wie lange man sowas im Vorlauf machen muss. Wann hast du damit gestartet? Also wann war so, dass du gesagt hast, komm, ich schreibe jetzt mal die Vereine an, ob wir so einen Spieltag auf die Beine stellen können?
Das hat im Oktober angefangen. Im Oktober, wahrscheinlich bis Mitte Dezember, habe ich Gespräche geführt mit allen Vereinen. Habe gefragt, ob es erstmal grundsätzliche Interesse gibt. Dann haben wir so eine Art Kickoff-Call gemacht im Januar, wo wir ja einiges entschieden haben, aber das war wirklich so ein Kennenlernen und was ist überhaupt möglich. Wir hatten natürlich, wir hatten keine finanziellen Ressourcen dafür. Die Vereine können nichts dafür zahlen, sollen auch nicht. Also das ist nicht der Grund, wieso wir das machen. Also das war schon spannend und interessant. Und dann noch knapp 15 Vereine, dass 15 Vereine sich auf eine Sache einigen, ist auch nicht einfach. Also ich habe in dem Prozess sehr viel gelernt. Das ist unfassbar schwierig, weil jeder Verein ist anders. Jeder Verein hat andere Bedürfnisse. Aber das war ganz cool. Und ich glaube, das ist auch gut für die Ansprechpartner in jedem Verein oder die Nachhaltigkeitsbeauftragten in jedem Verein, die anderen kennenzulernen. Also das Thema wird relevant, spätestens mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien. Und dass sie sich kennenlernen und sich mal austauschen können, ist auf jeden Fall positiv. Ich glaube, die Vereine müssen voneinander lernen in dem Thema. Das ist ja sehr komplex. Das polarisiert auch sehr viele Menschen. Ich bin eher die Meinung, das muss auch wirtschaftlich Sinn machen. Ich glaube, das ist auch die Entwicklung, die gerade passiert. Und wir dürfen niemanden verlieren. Also da spreche ich nochmal gegen Verbote und eher für Optionen. Und ich habe auch nicht mehr so Bock, Leute zu verlieren, weil die denken, die haben keinen Wurst mehr oder weil irgendeine Person sich auf der Autobahn, ich weiß nicht, wie die das machen, so die kleben sich am Boden.
Machen sie mittlerweile auch nicht mehr, aber ja.
Ja, machen sie auch nicht, okay, gut. aber ich finde, solche Aktionen sind halt extrem, die sind auch sicherlich, vielleicht helfen die, aber ich finde, man verliert auch sehr viele Menschen dadurch. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, weil nur gemeinsam schaffen wir überhaupt was im Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit.
Vielleicht das nochmal, weil das für dich jetzt natürlich selbstverständlich ist, dass du das weißt. Nachhaltigkeitsrichtlinien werden kommen in der Lizenzierung. In der DFL kennen wir das schon. Genau, da hatten wir das Thema letzte Saison auch schon das erste Mal, dass das eben zu den Lizenzierungsauflagen dazugehört. Und das wird dann im DFB-Bereich, was dann eben Frauenbundesliga ist, dritte Liga, dann eben auch sehr bald so sein. Wie zufrieden bist du mit deiner Aktion jetzt? Ich sage jetzt, deine Aktion ist natürlich nicht deine singuläre Aktion, sondern auch die 10 Vereine und alles, was drumherum kommt. Aber trotzdem ist es natürlich, hast du den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht.
Ja, wie gesagt, der Spieltag gab es schon. Also ich möchte nicht irgendwie derjenige sein, der irgendwas gestartet hat, sondern ich habe es einfach weitergemacht. Und die Vereine, die Leute, die im Verein arbeiten, haben unfassbar viel Zeit verbracht für die Sache. Und das finde ich richtig cool. Wie zufrieden bin ich? Ich hatte am Anfang sehr viel vor, sehr viele Aktionen sogar. Ich glaube, wir haben am Ende ungefähr 15% oder 20% umgesetzt, einfach weil es alleine mit 10 Vereinen sehr schwierig war, dass alle sich einigen. Es ist aber kein Problem, es war mir wichtig, dass wir das weitermachen. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Saison aussieht, ob der DFB wieder dabei ist oder wie wir das noch besser machen können.
Du hast eben davon gesprochen, dass du auch sehr viel gelernt hast in der Zeit. Was hast du gelernt?
Geduld. Ja, wie man mit so einer Gruppe redet. Also wie man sowas, also eigentlich wie man von nichts etwas startet oder etwas aufbaut. Na, am Anfang ist einfach eine Idee. Ja, lass uns einen Aktionsspieltag für Klimaschutz weitermachen. Okay, was hat der DFB letzte Saison gemacht? Das war gut, das war nicht unbedingt gut, das war gut. Okay, was nehmen wir mit? Wo können wir aufbauen? Und ich habe sehr viele falsche Annahmen auch gemacht am Anfang, was wir umsetzen könnten, was dann am Ende unmöglich war.
Hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Was dachtest du, was geht, was dann irgendwie doch nicht ging?
Ich hatte, also was ich richtig cool finde, ist, dass man mit einer Mobilitätsumfrage, mit einer App, du kannst eine Mobilitätsumfrage, die Fans füllen das aus, 4-5 Fragen, wie man zum Spiel gekommen ist. Die Fans bekommen dann sofort einen CO2-Ausstoß, so eine Zahl. Okay, du hast, sagen wir, keine Ahnung, 0,5, na, das ist jetzt übertrieben, aber sagen wir 5 Kilo CO2 ausgestoßen, um zum Stadion zu kommen. Das wird auch automatisch berechnet. Du gibst zum Beispiel eine Postleitzahl oder eine Adresse ein. Stadionadresse wird automatisch schon in dieser Umfrage sein und du kriegst diesen Wert raus, je nachdem, ob du mit Auto, mit Fahrrad, was auch immer gefahren bist. Mit diesem Wert kannst du dann deine Reise zum Spiel und zurück ausgleichen oder kompensieren. Man kann 1-2 Euro zahlen, um das zu kompensieren. Das fand ich richtig cool. Das war für mich auch so ein No-Brainer. Warum sollte man das nicht machen? Es könnte vielleicht für 2% des Stadions interessant sein, aber es ist immerhin 2%. Ich glaube, so machen wir auch das Thema ein bisschen greifbarer. Und das ist auch sehr wichtig, weil das Thema ist, wie gesagt, komplex. Und so können wir das ein bisschen greifbarer und verständlicher machen. Das war dann ganz schnell nicht möglich. Ja, alle Vereine haben verschiedene Interessen in dem Thema. Das sind auch sehr viele Bereiche, Mobilität, Ernährung, Recycling, Abfall, ja.
Aber vielleicht auch nochmal, ja auch ganz interessant, was wir eben hatten, dass ihr im Oktober angefangen habt, weil ja auch der ein oder andere Kommentar dann immer kommt oder die Sichtweise, habt ihr nichts Besseres zu tun oder so. Also das macht man ja nicht von heute auf morgen, sondern damit ist man ein halbes Jahr immer mal wieder beschäftigt, was vielleicht auch nochmal zeigt, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Jetzt spielen wir am Freitag in Sandhausen. Die haben auch ein paar Aktionen geplant. Ist es dann für dich nochmal was Besonderes, bei so einem Spieltag, wie jetzt natürlich auch bei unserem Heimspiel gegen Essen, dann aufzulaufen? Weiß ich nicht, hast du da nochmal andere Gedanken vielleicht vorher, weil sich das beschäftigt? Das ist ja auch das Thema, was, glaube ich, viele Leute draußen dann einfach beschäftigt oder sich im Kopf gesetzt hast. Kann der Mael sich dann auf Fußball konzentrieren? Sind da andere Sachen dabei? Wie nimmst du so einen Spieltag dann wahr?
Also erstmal die Leute, die mich sagen, ey, du sollst dich lieber auf Fußball konzentrieren. Ich habe genauso viel, wenn nicht mehr, neben dem Fußball gemacht, als ich ein Pferd war. Und ich glaube, da habe ich schon gut gespielt, würde ich behaupten. Also das hat nichts, also die eine Sache hat nichts mit der anderen zu tun. Das kann ich auch ganz selbstbewusst sagen. Das hat genau im Gegenteil eigentlich meine Karriere geholfen. Also seit 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren habe ich meine Firma gegründet. Und ich glaube, diesen Ausgleich brauche ich. Habe ich vielleicht früher gehabt, wäre ich vielleicht mit der einen oder anderen Situation besser umgegangen. Also das, wenn wir sagen, okay, der Aktionsspieltag hat im Oktober angefangen, das ist nicht so, okay, vor 2 Wochen habe ich angefangen mit einer Idee und dadurch konzentriere ich mich nicht auf Fußball. Also das ist es auf gar keinen Fall. Fußball bleibt meine Priorität. Das ist ganz klar getrennt in meinem Leben. Als ich aufgelaufen bin, ja, nee, also ich glaube, an dem Spieltag, am Sonntag jetzt, nee, ich habe nicht unbedingt an den Spieltag gedacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe nur an unserem Spiel gegen Essen gedacht. Das ist auch eine besondere Situation jetzt im Abstiegskampf und ich habe nicht die Energie, an die 2 Sachen zu denken. Also die Organisation war schon vorher fertig und am Spieltag, ich habe nicht mal unser LED-Banner gesehen. Ich habe dann später Bilder bekommen, was ganz cool war. Aber so habe ich nicht so viel über unsere Aktion gedacht, eher nur um das Spiel gegen Essen.
Mit solchen Aufträgen sind dann ja auch Menschen wie ich beauftragt. Das ist ja auch gut, da gibt es ja auch genug andere Menschen, die sich darum noch kümmern. Ist dann so ein bisschen damit, dass du ja auch deine eigene Firma hast, 11 Green, die du selber gegründet hast, die Frage beantwortet, was nach der Fußballkarriere eigentlich mal kommt? Weil du das ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen nebenbei startest?
Das wäre meine ideale Vorstellung. Ob wir es mit der Firma schaffen, wissen wir noch nicht. Mal gucken, das ist auf jeden Fall, das liegt in, also das ist ein Interesse von mir, dieses Thema. Und ich möchte auch in einem Bereich arbeiten nach der Karriere, der mich interessiert. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich hoffe, das klappt mit der Firma, kann ich heute nicht sagen.
Du hast ja eben davon gesprochen, dass es dir auch sehr um die Wirtschaftlichkeit von Klimaschutz, Nachhaltigkeitsthemen geht. Wie kann denn so ein Geschäftsmodell von deiner Firma aussehen? Also jetzt, wenn du dann zum Beispiel nicht mehr Fußball spielst, sondern sagst, komm, ich mach das jetzt 100%, dann irgendwann mal, hoffentlich in ganz, ganz vielen Jahren. Wie funktioniert sowas? Ganz laienhaft gefragt.
Wenn man ganz extrem so eine theoretische Situation sich vorstellt, okay, ein Verein kann durch bestimmte Klimaschutzmaßnahmen Geld sparen. Also Energieersparnisse, Wasserverbrauch, Reduzierung, das sind auch finanzielle Ersparnisse. Ne? Ein Geschäftsmodell, das ist jetzt extrem, das ist auch nicht der Fall aktuell, aber könnte sein, an dieser Ersparnisse beteiligt zu sein. Und so wäre das quasi eine Win-Win-Situation. Es gibt auch Förderungen von der Regierung oder vom Staat und Stiftungen, die solche Projekte unterstützen. Für die Firma ist es mir auch bewusst, dass die Richtlinien oder die Anforderungen vom Verband oder von der Liga auf jeden Fall kommen werden und dass die Vereine so oder so dafür Geld ausgeben müssen. Ob man dann selber Leute anstellt, ich glaube, es ist günstiger, wenn man einen externen Dienstleister holt, der sich im Sportbereich spezialisiert hat. Also wenn man Leute anstellt oder einen anderen Dienstleister von der, sagen wir, von der Wirtschaftswelt bezahlt. Die sind halt deutlich teurer. Ein Fußballverein ist was Besonderes. Du hast jede 2 Wochen eine Riesenveranstaltung, so wie hier im Stadion, und gleichzeitig bist du ein Unternehmen. Das heißt, du hast verschiedene Facetten zum Unternehmen. Und ich glaube schon, dass Expertise oder ein Background in dem Bereich Profisport helfen kann.
Und da bist du dann ja genau der Richtige und du bist ja auch nicht allein in deiner Firma. Du hast ja auch noch den einen oder anderen, der sich auch auskennt in dem Thema.
Ich will nicht behaupten, dass ich der Richtige bin. Ich habe andere Leute, die viel mehr Erfahrung haben dabei, die sehr viel unterstützen.
Was sind so Beispiele deiner Arbeit, was ihr bis jetzt schon umsetzen kann? Einfach damit wir mal was Greifbares haben. Ne? Was bedeutet das denn so ganz runtergebrochen in die Praxis? Was sind so Projekte, die ihr schon mal angepackt habt, umgesetzt habt?
Ja. Also wenn man das Thema finanziell sinnvoll nehmen möchte, das erste Projekt war eigentlich die Umsetzung in Holland, bei meinem Verein in Holland, von Einweg-Plastikbecher auf Mehrwegbecher. Einweg Recycled PET-Becher. Also es war quasi ein Kreislaufsystem, was perfekt war. Recycled Plastik kommt rein, wird benutzt. Es ist immerhin ein Weg, aber wird dann wieder gesammelt und daraus entstehen neue Becher. Das System war viel günstiger, weil PET-Plastik ist eigentlich wertvoll. Das war viel günstiger als Einwegplastik, die sie vorher hatten, die dann immer verbrannt haben. Gleichzeitig sparst du richtig viel am Ende an Abfallmanagement. Du musst das nicht irgendwie wegschmeißen, sondern du gibst es einfach zurück. Das ist ein gutes Beispiel, ist auch ein einfaches Beispiel. Ne? Ansonsten, mittlerweile merke ich, dass es erstmal sehr viel im Profibereich um Sensibilisierungsthemen geht. Das heißt, wir haben verschiedene Workshop-Produkte, nenne ich die mal, die wir bei Vereinen umsetzen können, wo wir verschiedene Anspruchsgruppen zusammenbringen, teilweise erstmal um das Thema ökologische Nachhaltigkeit sprechen, so eine Grundlage schaffen. Und dann geht es immer darum, wie können wir dann in die Umsetzung kommen, wie können wir Projekte entwickeln. Wir haben auch andere coole Projekte, ich will keinen Verein nennen, aber das kommt bald. Die sind ganz interessant, wo es um Zukunftsvision, Zukunftsreise geht für Vereine, die sich jetzt schon positionieren wollen für die Zukunft des Fußballs, was dann natürlich in 20 Jahren anders aussehen wird. Also ja, Workshops, ich merke immer wieder, diese Workshops sind halt ein sehr guter Einstieg in den Verein. Und dann, wenn man was Konkretes umsetzen möchte, läuft es auch oft über so einen Workshop oder wenn man verschiedene Gruppen zusammenbringt. Und wenn die Ideen da entstehen.
Wir haben ja zum Beispiel auch mal so einen Workshop hier gemacht mit dir und mit deiner Firma, gefördert von den Stadtwerken Bielefeld, wo wir uns ja auch mal zusammengesetzt haben. Dazu hatten wir auch mal öffentlich aufgerufen, wo Fans, Sponsoren, Mitglieder, du warst dabei, Chris Lannert war dabei, ein paar Mitarbeiter, ich war auch dabei zum Beispiel, wo wir uns mal zusammengesetzt haben und mal geguckt haben, ey, wo können wir denn mal anpacken? Ne? Was sind sinnvolle Maßnahmen? Mhm. Genau, von Catering bis so Solaranlagen bis, also alles mal einfach angefasst, um dann nochmal zu schauen, okay, welche 3-4 Themen kommen dabei raus, die wir dann wirklich angreifen können, wo wir die Ressourcen für haben, die vielleicht auch genau eine gewisse Wirtschaftlichkeit mit sich bringen. Mhm. Also nur um da vielleicht nochmal für die gerade zuhören, das nochmal so greifbar zu machen. Das haben wir auch gemacht in, ich glaube, 3 Sitzungen dann letztendlich.
Ja, wir haben schon 2 Sitzungen gemacht, nur zur Erklärung, das wurde schon vor meinem Wechsel, das wurde schon vorher geplant, also das hat nichts mit meiner Rolle hier als Spieler. Aber ja, wir hatten 2 Workshops bisher, nächste Woche ist der dritte Teil, wo es jetzt konkret darum geht, was wird der Verein machen? Was wird aus den Ideen, die wir als Gruppe dann ins Leben gerufen haben, wie werden die jetzt umgesetzt? Das wird am Montag stattfinden. Aber ja, das war ein tolles Beispiel. Und wenn man mit anderen Vereinen spricht und das erwähnt, sind die immer wieder, ja, so, ich will nicht sagen erstaunt, aber die finden die Idee total cool. Also das Thema ist sowieso nicht so einfach, wenn man Fans und alle anderen mitarbeitende Spieler sofort mitnimmt, kommt das auch viel, viel besser an.
Ja, und ich fand es auch eine fantastische Veranstaltung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War auch cool, dass wir, wie gesagt, so viele Bezugsgruppen mit einbeziehen konnten. Und ich bin auch schon gespannt auf den nächsten Montag dann. Genau, bei den Go-Ahead Eagles war übrigens das mit den Bechern, ne? Fand ich auch eine fantastische Geschichte, dass dann einfach ein Spieler kommt und sagt, sag mal, das mit den Bechern hier, meint er, das ist sinnvoll, und dann wird das Ganze irgendwie nochmal gewandelt. Das ist schon auch einfach, finde ich, eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Wir haben eben Sandhausen schon angerissen. Wir wollen, oder ich möchte die Klammer natürlich noch mal zumachen mit Fußball, logisch. Deshalb sitzen wir hier zusammen. Deshalb arbeiten wir beide hier. Am Freitag geht's nach Sandhausen. Die haben noch so einen halben Fuß drin, wenn es um Platz 3 geht. Und wir müssen natürlich auch noch ein paar Punkte holen. Was wird das für ein Spiel? Was erwartet uns da?
Fünf Spieltage vorm Ende gibt es, glaube ich, kein besseres Spiel, als wenn beide Mannschaften noch um was spielen. Wir müssen noch, wie du gesagt hast, wir müssen noch Punkte holen. Wir müssen am liebsten Freitag gewinnen. Sie sind auf jeden Fall dabei für den dritten Platz und werden alles dafür tun, auch zu gewinnen. Also das wird es wird kein, sagen wir, normales Spiel am Ende der Saison, wo es um nichts mehr geht, sondern das wird schon sehr spannend, glaube ich. Die haben eine gute Mannschaft. Ich glaube, wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben uns ein bisschen stabilisiert. Wir haben auch eine gute Mannschaft. Es ist schwierig gegen uns zu gewinnen, und auch wenn wir auswärts spielen, möchten wir halt jedes Spiel gewinnen. Also das ist zumindest die Einstellung.
Du hast mit Ferl schon in Sandhausen gespielt, spielst also gleich zweimal in einer Saison in Sandhausen. Das ist auch so ein bisschen der feuchte Traum des Einwanderers, zweimal in Sandhausen spielen. Was ist das für eine Mannschaft? Was erwartet uns da?
Die haben einen breiten Kader, die haben gut, also viele Spieler, die schon mal höher gespielt haben. Als wir mit Ferl gegen Sandhausen gespielt haben, war der alte Trainer noch da. Deswegen will ich nicht so viel Taktisches sagen. Ich kenne die aktuelle Sandhausen-Mannschaft oder das System zumindest noch nicht so gut. Werden wir morgen sicherlich in der Videoanalyse machen.
Ja, wir haben eben schon drüber gesprochen. Jetzt gerade Dienstagnachmittag, ihr habt heute Videoanalyse zu Essen gemacht. In der Trainingswoche, genau, kommt dann morgen, übermorgen noch so ein bisschen die Vorbereitung für den Gegner. Jens Keller ja jetzt da Trainer. Eine Statistik, die ich ganz spannend finde: Du bist ja bei uns der zweitälteste im Kader. Bei Sandhausen habe ich mal nachgeschaut, wärst du der siebtälteste. Das spricht, glaube ich, auch schon so ein bisschen dafür, wie die Mannschaft da aufgebaut ist, ne? Dass da so ein paar erfahrene Recken dabei sind.
Ja, also ich fühle mich alt hier, auf jeden Fall.
Freitagabend auch nochmal was Besonderes? Oder ist es also cool, weil Flutlicht abends, oder irgendwie doof, weil man schon am Donnerstag anreist und noch so viel Zeit vergeht?
Mir ist es mehr oder weniger egal. Also ein Spiel ist ein Spiel, es geht um 3 Punkte. Das ist eine klassische Aussage, aber es stimmt wirklich. Flutlichtspiel ist halt cool, dass kein anderes Spiel gleichzeitig stattfindet. Ne? Dann werden viele unser Spiel anschauen. Ansonsten ändert das, glaube ich, nicht so viel für uns als Spieler.
Gibt es jetzt auch schon mal die Situation, du hast eben mal gesagt, ja, wir wollen immer auf Sieg spielen und so. Logisch, man kann, glaube ich, auch gar nicht anders auf den Platz gehen, aber gibt es trotzdem jetzt auch mal in der Phase der Saison so eine Situation, wo man dann sagt, 80. Minute, 1-1, komm, das nehmen wir mit.
Nein, ich glaube, man hat das auch am Sonntag gesehen, die Läufe, die wir nach vorne gemacht haben, Ende des Spiels gegen eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir wollen immer gewinnen. Ich überlege, wo wir sonst Unentschieden gespielt haben. Gegen Saarbrücken, gut, ja, später Ausgleich. Gegen Ferl haben wir auch noch am Ende ordentlich Druck gemacht. Ich glaube, ja. Zumindest ticke ich nicht so, dass wir sagen, okay, lass uns einen Punkt mitnehmen.
Jetzt haben wir über unsere Situation ja schon ein bisschen gesprochen. Das Gute ist, wir sind quasi bei den oberen Plätzen nicht mehr beteiligt und können deshalb vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick wagen. Wir haben ja jetzt auch von oben eigentlich schon alle weg. Sandhausen ist jetzt als, ich glaube, Tabellen... ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Sechster. So, als Tabellensechster sind die jetzt natürlich noch die höchstplatzierteste Mannschaft, gegen die wir spielen. Wer macht's denn am Ende? Du kannst ja jetzt einfach mal lostippen. Wir haben ja quasi keine Aktien mehr drin.
Also wer wird Dritt?
Wer steigt auf?
Also ich glaube, Ulm, Regensburg sind weg.
Ja, meiner
Meinung nach.
Ja.
Vielleicht, ja. Fußball ist verrückt, ist immer möglich. Wer wird Dritte? Ich glaube, Dresden packt das.
weil wir jetzt in Sandhausen gewinnen, sind die schon mal raus und dann von den anderen Essen, Saarbrücken.
Ich finde Dresden am stärksten.
Ja, dann bin ich mal gespannt am Ende der Saison, ob du recht hattest. Mael, jetzt haben wir viel über dich, über Fußball gesprochen. Ich möchte so langsam zum Ende kommen. Du bist nämlich gleich auch noch beim Podcast des SV Sandhausen eingeladen. Auch da vielleicht nochmal, wer noch mehr von Mael hören will, der kann sicherlich da dann auch mal nochmal reinhören. Ich habe noch drei Schlussfragen mitgebracht, die am Ende immer ein ganz bisschen philosophischer sind, wo du dir noch ein paar Gedanken mit uns teilen darfst. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich würde sagen, Tore schießen. Nein, ich lerne gerade, wie man mit Drucksituationen umgeht.
Weil du jetzt bei Arminia spielst und im Kampf um den Klassenerhalt bist oder weil du jetzt vor 20.000 Leuten spielst oder was ist da so der neue...
Also beide zusammen, weil man bei so einem Verein wie Arminia Bielefeld spielt und um den Klassenerhalt in der dritten Liga spielt. Da spürt man schon einen gewissen Druck. Die Fans haben zu Recht auch einen ganz anderen Anspruch.
Was möchtest du mal erreicht haben? Das kannst du auf den Fußball oder auf alles andere im Leben beziehen. Fußball ist wahrscheinlich ganz typisch am Ende der Karriere. Im Leben, denke ich mal, hast du noch ein paar Jahre vor dir.
Ich will nichts bereuen im Sinne, so ich will nichts nicht probiert haben. Also wenn ich Bock auf etwas habe, dann will ich das machen und bin dann oft eher, okay, lass uns machen und dann wir finden schon eine Lösung, als wenn ich denke, okay, lass uns mal abwarten und erstmal Safety. Ja.
Ist das dann auch ein Grund zum Beispiel, warum du dann im Winter gesagt hast, Arminia mache ich? Ich habe jetzt die Chance...
Mache ich einfach.
Ja.
Es wird nicht einfach, aber...
Mache ich einfach. Ja. Sehr gut. Dann abschließende Frage. Mal angenommen, ich schenke dir eine riesengroße Plakatwand am Kesselbrink oder hier auf der Stapenhorststraße und du darfst draufschreiben, was da draufstehen soll. Dass dann hier alle Leute im Berufsverkehr oder auf dem Kesselbrink dann sehen können. Die sehen auch, dass das von dir ist. Was würdest du auf diese Plakatwand schreiben?
Irgendwas so, be yourself. Sei einfach, wie du bist. Ich habe mich also früher vor allem sehr viel von anderen einreden lassen, wollte etwas sein, was ich nicht unbedingt war. Ich glaube, es gibt einfach nichts Schlimmeres.
Aber das ist doch ein sehr schöner Abschluss für diesen Podcast, für die, weiß nicht, anderthalb Stunden, die wir mittlerweile auf der Uhr haben, die vielleicht ganz gut abrunden, be yourself. Weil das Gefühl habe ich bei dir schon, dass du das ganz gut hinbekommst.
Nicht immer, aber immer besser vielleicht, ja.
Mael, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Arminia-Podcast zu Gast warst und wünsche euch natürlich jetzt schon mal, auch wenn es noch 3 Tage sind, viel Erfolg in Sandhausen und dass wir dann den Klassenerhalt auch endgültig eintüten.
Hoffe ich auch. Vielen Dank, Rosi.